Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel einen Autor, der hat einen Zweiteiler geschrieben. Das ist sozusagen eine Fortsetzungsgeschichte. Teil 1 und Teil 2. Ich habe das schon mal erwähnt. Nehmt an, ihr wisst, wen ich meine. Vielleicht auch nicht. Ich habe es schon ganz am Anfang des Gottesdienstes verraten. Es ist der Arzt Lukas. Und das hat mit der Apostelgeschichte gleich zu tun. Denn Lukas ist derjenige, der hat ein Evangelium geschrieben. Er beschreibt darin die Geschichte von Jesus, wie er geboren ist, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist, bis dahin, dass er in den Himmel gefahren ist. Und dann schreibt er Teil 2. Es geht ja weiter. Da fängt er wieder an mit der Himmelfahrt, Jesus ist weg. Und dann ist es so das erste Buch von der Geschichte der Gemeinde, das erste Buch der Kirchengeschichte. Darin wird beschrieben, wie das Evangelium in die Welt hinausgetragen wird. Zuerst sind die Christen in Jerusalem. Das ist ganz klein, absolute Provinz, vielleicht Kleinstadt, wird man heute sagen. Und das Buch endet dann aber, die Apostelgeschichte, in und mit Rom, Weltstadt. Ihr könnt sagen, von Schönbrunn bis New York oder Peking. So in den Dimensionen geht die Apostelgeschichte. Und es ist immer so im Reich Gottes, es geht klein los. Also wirklich klein. Es kommt weder auf einen großen Ort an, noch auf eine große menschliche Kraft. Sondern im Evangelium geht es um die Kraft, die von Gott herkommt und um seine Gnade. Und ich lese euch heute und jetzt einen Schnipsel sozusagen aus dieser Apostelgeschichte am Anfang des Buches vor, von der ersten Gemeinde, von den Ur-Ur-Großvätern und Ur-Ur-Großmüttern unseres Glaubens. Und es lohnt sich, das zu lesen, damit wir von derselben Kraft und von derselben Gnade auch in unserer Gemeinde leben. Ich lese aus Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen allen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, wie er es nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Einblick in die Gemeinde, ein kleiner Ausschnitt nur, und der zeigt die Schönheit des Evangeliums. Und ich will dir das heute in drei Gedanken, drei Schritten erklären. Zum einen, wie Menschen außerhalb von Gemeinde die Schönheit von Jesus erkennen können. Zum Zweiten, wie ist denn das? Wie kommt denn die Schönheit dahin? Da geht es um den Kern der Sache. Und das Dritte dann, da wird es nochmal zum Schluss auch ganz praktisch für dich. Was heißt denn für dich das Evangelium leben? Fangen wir mit dem Ersten an. Und ich will dir gleich am Anfang einen Satz sagen, der mir auf dem Herzen liegt, den ich ganz wichtig finde. Verachte deine Gemeinde nicht. Damit meine ich diese Gruppe, die sich trifft vor Ort. Verachtet es nicht, dahin zu gehen und diese Gemeinschaft zu suchen. Ich werde sagen, warum. Wir Menschen, wir können ja Gott nicht sehen. Das geht nicht. Es kommt vielleicht mal vor, dass jemand eine Vision hat oder so. Das ist aber die absolute Ausnahme auch in der Bibel. Aber was wir Menschen sehen können, das ist andere Menschen, andere Gemeinschaften. Und das heißt, Gott gefällt das, dass er in der Gemeinde sichtbar wird, an dem, wie Menschen miteinander leben. Und da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, das muss perfekt sein. Gemeinde ist nie perfekt, Gemeinde Jesu. Aber es gefällt Gott, unperfekte Menschen Stück für Stück durch Jesus zu verändern. Und das ist anziehend für andere. Nicht, weil Gemeinde perfekt ist, sondern Menschen, die geliebt sind von Gott und die auch andere, so sie es können, lieben. Heute fangen die Konfis an, ihre Konfizeit. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir haben hier in dieser Kirche übernachtet, hier oben drüber auf dem Dachboden, war so die ganze Nacht verbracht, vielleicht auch relativ kurz, nicht so viel geschlafen. Und viele von euch haben entweder in eurer Familie schon mal von Gott gehört oder ihr wart in der Christenlehre vielleicht auch nicht oder im Rallye-Unterricht in der Schule. Und ich hoffe, dass ihr in den nächsten anderthalb, zwei Jahren in der Gemeinschaft Gott erlebt. Wie ihr an anderen seht, wie sie Glauben leben. Und dass sich euer Glaube vertieft oder vielleicht, dass ihr sagt, oh, ich starte nochmal ganz neu mit Jesus. Und sagt es dann bewusst vor allen, ich will konfirmiert werden. Wir in unserer Gemeinde, wir haben das in den letzten Jahren immer wieder erlebt und das machen Christen immer an verschiedenen Orten, dass Glaube dort wächst, wo Leute zusammenkommen. Unperfekte Menschen, aber denen Jesus lieb ist. Und dort, wo ich mit anderen Christen singe, so wie hier im Gottesdienst, oder Bibel lese, oder zusammen bete und sage, was mir so auf dem Herzen liegt, erlebe, wie Gott etwas tut, dort entsteht Glaube und dort wächst Glaube. Das ist auch ein Grund, warum wir in der Konfizeit Teamer, also Mitarbeiter, brauchen. Vier junge Leute, die wir heute einsegnen, die euch Konfis in dieser Zeit begleiten. So ein Stück weit auch Vorbilder für euch sind. Und das ist auch der Grund, weil wir das in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, wo Christen zusammenkommen, stellt sich Gott dazu und wir erleben Gott. Wir hatten diese Woche erst Vorbereitungstreffen für unsere Konfirüstzeit im Oktober. Da saßen wir in unserem Gemeinderaum, da passten kaum die Leute rein, weil da 34 junge Leute da waren, die sagten, ich will gern mitarbeiten. Und ich schon gucken musste, wo werden die wohl mal schlafen? Das Rüstzeitheim hat 35 Betten, wir wollen ja auch noch eine Menge an Konfis mitnehmen. Das wird Gott schon schenken und es freut mich, solche Probleme zu haben. Aber es hat mit der Erfahrung zu tun, dass Gott uns in der Gemeinschaft begegnet. Und wenn wir erleben, wir beten zusammen und es passiert was und da bricht was auf in meinem Leben, dann ist es plötzlich nicht mehr so, Jesus ist da, das sagen die Leute, sondern wir haben das erlebt. Und dann ist es anziehend, das wieder zu erleben und das ist ansteckend für andere Menschen. Und der Hunger nach Gott wächst. Jetzt kommen wir zu dem Zweiten, jetzt kommen wir zu dem Kern der Sache. Jetzt kannst du sagen, naja, es gibt aber auch andere geniale Gemeinschaften, auch hier in unserem Ort. Und die gibt es sicherlich. Wir haben da den Sportverein, jetzt haben wir die Chefin heute sogar da. Wir haben Tanzgruppe, mehrere sogar. Wir haben die Freiwillige Feuerwehr, da gehen viele Leute hin. Da kommen ja auch immer Menschen zusammen, die sich sogar, wenn wir bei der Feuerwehr wird es ganz konkret, für eine gute Sache einsetzen oder in den anderen Gruppen und Gemeinschaften miteinander Zeit verbringen für Sachen, die auch Freude machen. Das ist gut und das brauchen wir. Aber christlicher Glaube, christliche Gemeinschaft, das ist noch mehr, als dass sich nur Menschen treffen, dass wir uns für eine gute Sache einsetzen. Das wollen wir tun. Menschen helfen, sie trösten, wo es geht, auf jeden Fall. Aber das Zentrum in Jerusalem, so schreibt Lukas, ist was anderes. Das ist nämlich die Kraft Gottes und die Gnade Gottes. Das will ich kurz erklären, was das ist, wo der Unterschied ist zu anderen christlichen Gemeinschaften. Wir Christen, wir haben einen großen Schatz. Also wirklich, praktisch einen großen Schatz. Und der ist so, wie das bei einem Schatz ist, schön und kostbar und der geht auch nie zu Ende. Also dieser Schatz, der bleibt. Wisst ihr, aber schon mal von Leuten gelesen habe, die im Lotto gewonnen haben. Das kommt ja immer mal vor. Also ich meine die Leute, die richtig gut im Lotto gewonnen haben, also so mit Sechser und Zusatzzahl, vielleicht in Deutschland, aber es gibt auch so eine große Auslosung in Spanien, in England gibt es auch solche Sachen weltweit, wo Leute wirklich Millionen von Euro, Pfund, Pesos, was auch immer, gewinnen. Und wenn du normal leben würdest, könntest du das dein Leben lang nicht ausgeben. Das geht überhaupt nicht. Aber wie das so ist, wenn man viel Geld hat, ist es dann so, naja, man kauft sich größere Sachen, vielleicht nochmal ein Haus extra, was man gar nicht braucht, oder das dritte oder vierte Auto. Und das passiert den Leuten, die so große Gewinne machen. Manchmal, die sind einfach überfordert mit so viel Geld. Und dann ist es doch irgendwie nach 10, 15 Jahren alle. Und die Leute sind wieder da, wo sie am Anfang waren. Unser Schatz, den wir als Gemeinde haben, der wird nicht alle. Der wird nie leer und der bleibt doch immer schön. Unser Schatz, das ist eine konkrete, historische Person, Jesus Christus, der hier auf dieser Welt gelebt hat und der uns ein Geschenk gemacht hat. Dass er hier gelebt hat, dass er hier gegessen, geschlafen hat, der weiß, wie es uns geht, der weiß es, wie es traurig ist, wenn wir Trauer erlebt, das kennt er sich aus. Der weiß, wie es ist, wenn man Hunger hat. Der weiß, wie es ist, wenn man auf irgendwas verzichten muss. Und er weiß, wie es ist, zu sterben. Jesus, Gottes Sohn, Gott und Mensch zugleich, der nach 3 Tagen aufersteht und in den Himmel fährt. So endet Teil 1 von Lukas. Und dann sagt Lukas in Teil 2, so, liebe Gemeinde, und jetzt wartet auf den Heiligen Geist. Trefft euch zum Gebet und dann geht es los, dann erzählt von mir. Und das beginnt an Pfingsten. Da beginnt es, dass dieser Schatz, das Evangelium sich entfaltet, der Heilige Geist kommt in Kraft und die Menschen anfangen von Jesus zu erzählen, in der Kraft und Gnade Gottes. Und das ist genau das, wenn du nicht weiter weißt oder manchmal auch hilflos in deinem Leben bist, du darfst Gott immer wieder um diese Kraft bitten. Er wird nie leer davon. Bei dem ist der Tank nie leer, bei uns schon, manchmal. Bei ihm nicht. Und wir leben von Gnade. Gnade ist sowas wie ein Geschenk. Wir machen Mist in unserem Leben, wir scheitern. Aber Jesus steht da und sagt, ich bin doch dafür gestorben, dass dir vergeben werden kann. Dass kein Weg mehr auslos sein muss. Ich habe in einer Zeitschrift Worte eines Pfarrers für diesen Kern von Gemeinde gefunden, der ein Bild benutzt hat und das in dem Bild ausdrückt. Und das besonders auch an Menschen, die oft in Gemeinde unterwegs sind, gerichtet ist. Nämlich er spricht davon, dass Gemeinde vor allem der Ort ist, wo Gott seine Gaben verschenkt und verschleudert. Das ist Herzschlag von Kirche. Das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt. Das ist nicht so ein Clubhaus für motivierte Ehrenamtliche, die sagen, hier will ich was bewegen und rocken, sondern die Gemeinde ist ein Kaufhaus, in dem verschenkt wird. Wo nichts bezahlen müssen, sondern wo wir was kriegen, immer wieder. Und das Kaufhaus wird nicht alle. Gemeinde ist das Kaufhaus, Gemeinde ist der Ort, wo Gott uns beschenkt. Und das immer wieder. Das ist der größte Schatz des Evangeliums. Und deswegen hat eine Gemeinde dann auch Ausstrahlung für andere, weil wir eben immer wieder zu Gott gehen können. Da immer wieder was Neues für uns hat. Der uns neue Kraft gibt und Mut, wo wir sagen, wie sollten das gehen? Er ist der, der redet und es entsteht Leben. Zum Letzten will ich jetzt noch mal ganz persönlich für dich etwas sagen, soll ganz praktisch werden, die Schönheit des Evangeliums für dein Leben. Und da lass uns über Geld reden. Über Geld und was das mit dir und was das mit Gemeinde zu tun hat. 2 Dinge in Jerusalem fallen auf. Die Gemeinde, die Leute in Jerusalem, die so begeistert von Jesus sind, verkaufen ihre Grundstücke. Und das Geld, was sie bekommen, das geben sie den Aposteln, damit die dann den Leuten, die dort irgendwie ärmer sind, die nichts zu essen haben, was Gutes getan werden kann. Das heißt dann, jeder, der was nötig hatte, bekam es. Also nicht nach dem Motto, der braucht noch ein drittes Haus, sondern es ging schon darum, so eine Grundversorgung herzustellen. Und das hat alles mit Jesus zu tun, warum die Leute das machen. Nee, weil die sagen, oh, Geld uns ist jetzt nicht mehr, das zieht uns irgendwie nicht an. Ja, irgendwie war es dann schon so. Die Christen fangen an zu verschenken, weil sie eben selber beschenkt worden sind. Das ist ja der Gedanke von dem Kaufhaus. Wenn du in deinem Leben beschenkt bist mit dem auch immer wieder, was du brauchst, dann fällt es natürlich viel, viel leichter, auch selber was weiter zu verschenken. Ich hast du das selber schon mal erlebt, dass dir jemand ein Geschenk macht, wo du denkst, wie soll ich das je zurückgeben oder das kann ich auch nie zurückschenken. Das ist ja der Sinn von Geschenken, dass man was bekommt, was man nie zurückschenkt. Wenn du aber ein Mensch bist, der von so Geschenken lebt, die Gott gibt, dann gibst du eben gern weiter. Und das machen die Christen. Denn sie leben von der Gnade von Jesus. Paulus sagt mal, Jesus, der arm für euch geworden ist, damit ihr durch seine Armut, damit meint Paulus, dass Jesus sein ganzes Leben verschenkt hat, bis in den Tod gegangen ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus wurde arm für dich und daher kannst du teilen. Im Alten Testament war das das 10%-Prinzip. Die hatten da so eine Ordnung aufgestellt, das ging auch da um die Armenversorgung. Du kriegst alles, was du so kriegst, 10 Euro Taschengeld im Monat, vielleicht auch 20 oder 50 Euro oder von deinem Gehalt 2.000 Euro und 10% von all dem, was du reinkriegst, das geht immer wieder weg. So ein Durchlaufposten. Einfach um des anderen Menschen was Gutes zu tun. Und das kann man auch als Jugendlicher schon lernen. Also wenn du jeden Monat 10 Euro kriegst, kannst du 1 Euro weitergeben. Denkst jetzt vielleicht, das ist ja nie viel und was bringt denn das überhaupt? Darum geht es gar nicht. Sondern zu lernen, dass wir auch von dem, wo wir beschenkt sind, etwas weitergeben. Anderen Menschen etwas Gutes tun. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun. Besitz, Geld, da hängen wir ganz schnell unser Herz dran. Das ist eben das, das hat man sich verdient. Ne? Vielleicht hat man das auch als Erwachsener, habt ihr euch das erarbeitet, viele Jahre, viele Überstunden auch gemacht. Und dann ist man ja irgendwie stolz drauf und hat da auch was geschafft für sein Leben. Und dann kann es manchmal sein, dass es schwer fällt, zu teilen, etwas weiterzugeben. Und ich will dich einladen dazu, und damit will ich enden, dass du sagst, ich gehe in meine Gemeinde, weil ich es brauche, von Gott beschenkt zu werden. Mit seiner Kraft, mit seiner Gnade, mit all meinen Höhen und Tiefen, die ich so habe. Und dann, dass du lernst, auch zu teilen. Du kannst auch Zeit teilen, zu Leuten gehen, die das brauchen, deinen Mitmenschen, du kannst deine Wohnung öffnen, jemanden einladen, einen Besuch machen, für jemanden beten. Und dann entsteht das, was in Jerusalem passiert ist. Eine Gemeinschaft, die sich um andere kümmert, die nicht nur denkt, Hauptsache wir unter uns, sondern die sagt, wo können wir anderen dienen? Eine liebende und fürsorgliche Gemeinde. Das ist eine Gemeinde voller Kraft und Gnade, eine Gemeinde, die Ausstrahlung hat und die zeigt, wie schön Gott ist, die Schönheit des Evangeliums. Und das werden andere mitkriegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.